Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
In der Halle riecht es nach einer Mischung aus verschüttetem Alkohol, Parfum und Schweiß. Der Dunst wabert im Takt der Musik, die aus den Lautsprechern über der Tanzfläche kommen. Ace of Base dröhnen über die tanzende Menge hinweg. Carlotta bewegt die Lippen zum Text von All That She Wants und ihre Freunde neben ihr wippen mit oder nippen an den halbvollen Gläsern. Es ist fast unerträglich stickig in der Menge und Carlotta spürt das Wummern aus den Boxen auf der Haut, fühlt eine Schweißperle im Nacken und wirft ihren Freunden einen kurzen Blick zu, ehe sie in Richtung Ausgang deutet. Achselzucken, nicken, ein Winken. Dann bahnt sich das Mädchen einen Weg durch die tanzende Menge Richtung Ausgang. Sie geht an der Bar vorbei zur Tür.
Die Luft, die ihr entgegenschlägt, ist angenehm kühl, obwohl es eigentlich eine warme Sommernacht ist. Der 28. August 1993 ist ein lauer Samstagabend. Es sind nur noch wenige Minuten bis Mitternacht. Carlotta tritt auf die Veranda hinaus in die Nacht. Erst jetzt hört sie das leise Fiepen in ihren klingelnden Ohren. Die Musik ist so laut, dass sie den Text noch draußen verstehen kann. All that she wants is another baby.
Der Parkplatz vor der Diskothek Ultra Beat steht voller Fords, Opels und Volkswagen. Neben ihr sind nur wenige Leute außerhalb der Industriehalle unterwegs. Auf der Holzveranda, die fast zwei Seiten des Gebäudes umgibt, sind einige Schritte zu hören. Carlotta aber sieht niemanden, als sie auf das Geländer zugeht und sich dagegen lehnt. Sie hört Stimmen hinter der Ecke, auf der anderen Seite der Veranda. Carlottas Kopf wippt weiter zur Musik, die aus dem Inneren dringt. Sie hört aber nur noch die Sängerin, She's Gone Tomorrow Boy.
Es ist exakt 23.57 Uhr, als ein Knall zwischen den Hallen am Industriegebiet von einer Wand zur anderen schallt. Es ist ein scharfes und schnelles Geräusch, wird kurz lauter und verstummt dann plötzlich, wie ein Feuerwerkskörper. In der Stille hört man ein Lachen, Gemurmel und das dumpfe Wummern der lauten Musik aus der Diskothek. Nur wenige haben das Geräusch überhaupt wahrgenommen.
Einige Feiernde gehen zurück auf den Eingang der Disco zu. Dann bleiben sie stehen. Das Mädchen, das vor dem Eingang an der Veranda gelehnt steht, hält sich beide Hände an die Brust. Auf ihrem Gesicht ist ein überraschter Ausdruck abzulesen. Und plötzlich fühlt es sich trotz der Bässe, die über die Veranda zu spüren sind, ungewöhnlich still an. Das Mädchen öffnet den Mund, schwankt und sagt, oh Gott. Dann bricht sie mit einem dumpfen Aufschlag auf der Veranda zusammen.
Einer hält ihren Kopf, ein anderer fühlt den Puls. Jemand schreit und irgendwer öffnet die Tür zum Ultrabeat, um ein Telefon zu suchen. Die Musik, die aus dem Inneren herausdringt, ist jetzt lauter und besser zu verstehen. But the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strobusch.
Patrick, wie oft gehst du so in die Disco? Erzähl doch mal.
Okay, also ich würde sagen...
Man sagt schon gar nicht mehr Disco. Da geht's ja schon los.
Ja, da geht's schon mal los. Genau, sehr gut. Ich glaube, das Problem bei mir ist so, dass die Zeit, wo Clubs und so mich hätten überzeugen können, von Corona überlagert worden sind.
Oh, okay.
Also ich war halt eine Handvoll so im Club, in der Disco. Und dazu kam halt auch noch das Problem, dass ich nicht in Berlin gewohnt habe. Und diese Vorstadt, da war halt dann immer so die Möglichkeit, okay, ich fahre jetzt um 0 Uhr, 1 Uhr nach Hause oder der nächste Zug ist um 5 Uhr.
Oh,
und
ja,
das war okay. Mir dann doch auch irgendwie immer, um das nachhaltig, also nach Corona dann irgendwie auch nochmal zu machen, war mir das dann irgendwie nichts. Deswegen muss ich sagen, ich bin eher so Team Brettspiele und so.
Wie sieht's bei dir aus? Haben wir ja letztens auch zusammen gemacht, ne?
Ja,
wir
genau.
Haben ja ein Krimi-Dinner gespielt, veranstaltet.
Sowas liebe ich sehr. Wie sieht's bei dir ansonsten aus?
Ja, das erinnert mich, was du gerade erzählt hast, aber auch an meine, ja, Jugend, muss man jetzt schon sagen. Wir mussten auch immer gucken, wie kommen wir in den nächstgrößeren Ort mit Bus oder Taxi. Das hat man sich dann geteilt oder irgendwann durften dann die ersten Leute Auto fahren, weil sonst war es genau wie bei dir, dass der erste Bus 5 Uhr morgens fuhr und so lange musstest du erstmal durchhalten. Deswegen Ja, aber früher war auf jeden Fall viel mehr Weggehen als heute, weil heute finde ich das irgendwie viel schöner, mit Freunden in eine Bar zu gehen und da irgendwie nett Wein zu trinken. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wein, aber ne, dann zu quatschen und
Ja, Bar, da sehe ich mich auch auf jeden Fall. So mit den Freunden ein Bierchen trinken oder so. Und ich glaube, bei dem Thema Bier sind wir ja auch schon bei dem heutigen Fall so ein bisschen in Bayern angelangt. Denn der heutige Fall spielt in Deutschland, genauer gesagt in Bayern, und zwar in der Nähe von Augsburg.
Werbung. Werbung Ende.
Um die Privatsphäre der Hinterbliebenen und anderer betroffener Personen zu wahren, werden wir in dieser Folge keine realen Namen verwenden. Carlotta und die Disco Ultrabeat sind also von uns erfundene Namen, um die Identität der Menschen zu schützen, aber gleichzeitig ihre Geschichte erzählen zu können. Indem wir Namen ändern, wollen wir sicherstellen, dass ihr alle Details des Falls verfolgen könnt, ohne dass die Privatsphäre der Betroffenen beeinträchtigt wird. Uns ist es wichtig, eine Balance zwischen den Informationen und dem Privaten zu wahren.
Die 90er Jahre, in denen wir uns jetzt in diesem Fall heute bewegen, die sind in Deutschland geprägt durch den Fall der Mauer, die Ost- und Westdeutschland voneinander getrennt hat. In den Bundesländern entsteht eine Aufbruchsstimmung, denn die Welt rückt näher zusammen, was sich in allen Bereichen des Lebens, von Politik über Technik zur Kultur, widerspiegelt.
Für viele Jugendliche ist es eine unbeschwerte Zeit in zerrissenen Jeans, auf Skateboards und mit Eurodance, Techno, Hip-Hop und Grunge-Musik. Man lernt sich auf der Tanzfläche kennen, prahlt mit einem tiefer gelegten Auto oder blond gefärbten Haaren, während man einen Gors Mars auf Ex trinkt. Das klassische bayerische Mixgetränk aus einem halben Liter Cola, einem halben Liter dunklem Bier und Schnaps. Und wehe, ich krieg jetzt Nachrichten, dass ich das komplett falsch ausgesprochen habe.
Hast du bestimmt. Aber wir kommen nicht aus Bayern und wir wissen es in dem Fall nicht besser. Und auch das gab es bestimmt damals, am Samstag, den 28. August 93, an der Bar im Ultrabeat zu trinken. Der Tag, als die 16 Jahre alte Carlotta mit ihren Freunden feiern geht, kurz vor 24 Uhr frische Luft schnappen will und dann auf der Veranda zusammenbricht. Es ist wie gesagt Samstag, also der beste Tag der Woche für Diskotheken, was wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür ist, dass der Betrieb nach dem Zusammenbrechen Carlottas nur kurz unterbrochen wird. Als das Mädchen dann mit einem Krankenwagen über die Bundesstraße in die Dunkelheit der Nacht in Richtung Krankenhaus verschwindet, da dröhnen längst schon wieder die dumpfenden Klänge der Musik aus dem Ultrabeat durch das Industriegebiet.
Es könnte sein, dass den Menschen damals vor Ort noch nicht klar war, was genau auf der Veranda passiert ist. Obwohl es ein Video einer Überwachungskamera gibt, das alles grobkörnig und in Schwarz-Weiß festgehalten hat. Schon in den 90er Jahren fangen Discos und andere öffentliche Einrichtungen an, Überwachungskameras zu installieren, die damals aber meistens analog und natürlich in geringerer Auflösung aufgezeichnet haben.
Und auch im Ultrabeat gibt es so eine Kamera auf der Veranda. Die ist auf den Eingangsbereich der Disco ausgerichtet. Und ein Artikel der deutschen Presseagentur beschreibt, was auf dem Video zu sehen ist. Es sind die letzten Minuten im Leben der 16-jährigen Carlotta. Die Kamera am Eingang zeichnet auf, wie das Mädchen alleine vor die Tür tritt und kurz darauf tödlich getroffen zusammenbricht. Ein Artikel, der 1993 nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland Schlagzeilen macht. Denn Carlotta wurde erschossen. Einfach so vor einer Disco in Bayern. Das ist nicht nur für die Gegend, sondern deutschlandweit mehr als ungewöhnlich und löst große Betroffenheit aus. So groß, dass die bayerische Polizei eine eigene Sonderkommission mit 70 Mitgliedern ins Leben ruft, die Carlottas Mord aufklären sollen. Und auch die Disco Ultrabeat setzt eine Belohnung von 10.000 Mark für Hinweise aus.
Es ist völlig unklar, wer die 16 Jahre alte Landwirtstochter erschossen hat. Wenige Tage nach dem Vorfall bei der Beerdigung am 1. September 1993 ist das die eine Frage, die sich alle der 500 Trauergäste stellen. Warum musste die angehende Arzthelferin sterben? Und das auf eine so brutale Art und Weise? Denn bei der Obduktion wird das wahre Ausmaß des Falls klar. In Carlottas Brust wird ein Projektil aus einem Kaliber 222 Remington-Gewehr gefunden. Das ist ein Jagdgewehr mit einem kleineren Kaliber und einem recht geringen Rückstoß. Deswegen ist ein Schuss auch relativ leise, obwohl er in dieser Nacht deutlich zu hören gewesen sein muss. Aber es gibt offenbar nur wenige Zeugen, die den Schuss überhaupt wahrgenommen haben.
Für die Gemeinde ist dieser Mord natürlich ein Schock. 1993 leben knapp über 5000 Menschen in Dasing. In dieser Gegend gehen die Jugendlichen samstags feiern und sonntags trifft man sich dann in der Kirche und anschließend auf ein Bier im Wirtshaus. Für eine 5000-Seelen-Gemeinde ist in den 90ern in Dasing tatsächlich recht viel los, denn es gibt auch das Industriegebiet an der A8. Dort reihen sich ein Rasthof, eine Pizzeria, ein Babyausstatter, ein Fahrradladen, ein Hotel, ein Squash-Center und eine Burger King-Filiale aneinander. Und natürlich auch die Diskothek Ultrabeat. Das Industriegebiet zieht die Leute aus der Gegend an, denn Dasing ist nicht weit von Augsburg und anderen kleinen Städten entfernt, zwischen denen wiederum viele Dörfer liegen. An der Abfahrt Dasing auf die B300 ist am Wochenende also immer einiges los und das Ultrabeat macht jeden Abend gute Umsätze. Könnte das also mit dem Mord an Carlotta zusammenhängen? Geld?
Bei den Befragungen durch die Polizei weisen die Betreiber der Disco das aber zurück. So steht es in einem Zeitartikel von 1996. In dem Artikel steht zum Beispiel auch, dass es bei dem Mord nicht um Schutzgeld oder Ähnliches gegangen sein kann. Denn auch das verneinen die Betreiber. Auch gäbe es in der Diskothek keine Kriminalität oder keine Vorfälle, die bei der Polizei angezeigt wurden. Die Betreiber stellen aber in den Raum, dass das Motiv vielleicht Rache sein könnte. Rache von jemandem, der am Eingang der Diskothek abgewiesen wurde? Die Betreiber entscheiden nämlich schon an der Tür, wer die Halle betreten darf und wer nicht. Aber erschießt man deswegen eine junge Frau? Weil man einmal abends nicht in die Disco durfte?
Es ist jedenfalls eine erste Theorie. Bestimmt gibt es aber auch in Richtung des Opfers Ermittlungen, also Carlotta. Hatte Carlotta Feinde? Gab es vielleicht Streit mit einem Freund? Aber dazu haben wir in den Quellen nichts gefunden, was darauf hindeutet. Auf dem Nachruf von Carlotta, den ihre Eltern drucken lassen, da steht: Du warst so lieb und gut, dass man dich nie vergisst. Carlotta war ein lebensfrohes und beliebtes Mädchen.
Ein weiterer Ansatz des Ermittlungsteams ist das einzige Beweisstück, das sie gerade in der Asservatenkammer verwahren. Das Projektil aus dem Remington-Jagdgewehr, mit dem Carlotta erschossen wurde. Sie lassen alle aus der Gegend überprüfen, die einen Waffenschein besitzen. Unter den Personen sind auch einige Jäger, aber niemand scheint ein Motiv für die Tat zu haben, denn Verdächtige gibt es offiziell keine.
Also bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und wertet Aussagen von Zeuginnen und Zeugen aus. Und dort kommen die Ermittlungen sogar auch einige Schritte weiter, denn es gibt mehrere Personen, die in der Nacht des 28. August 1993 ein Auto auf der Bundesstraße 300 in der Nähe des Industriegebiets gesehen haben wollen. Kurz vor Mitternacht habe der Wagen dort auf der Straße gehalten und sei dann aber mit quietschenden Reifen davongerast.
Das Ermittlerteam geht also die Bundesstraße ab und kommt zu dem Ergebnis, dass der tödliche Schuss auf Carlotta von der B300 aus abgefeuert worden sein muss. Ein tödlicher Schuss aus 80 Metern Entfernung. Das bedeutet für uns im Umkehrschluss, es muss einen Bereich auf der Straße geben, von dem die Disco gut einsehbar ist, und der Schütze muss erfahren genug sein, um von dort aus sein Ziel zu treffen.
Die Polizei mäht und beschneidet den Hang neben der B300 und trägt sogar die Erde vor Ort ab, um sie zu untersuchen. Aber es werden keine Beweise gefunden. Außerdem können sich die Zeugen auch nicht an nähere Details zum Auto des Schützen erinnern, geschweige denn an die Ziffern des Kennzeichens. Die Ermittlungen in diese Richtung laufen also auf eine Sackgasse zu. Vielleicht nimmt das Ermittlerteam deswegen die Diskothek Ultrabeat und die Nachtclub-Szene genauer unter die Lupe, denn laut den Akten gibt es dort ziemlich viele merkwürdige Vorfälle.
Ein halbes Jahr vor dem Mord an Carlotta, im März 1993, verschwindet ein Mann aus der örtlichen Diskoszene spurlos von der Bildfläche, der 41 Jahre alte Jürgen. Auch seinen Namen haben wir wieder geändert. Jürgen ist in der Nachtclub-Szene der Gegend als Automatenkönig bekannt. Ihm gehören bis zu 20 Lokale im Umkreis und gleichzeitig wird er von der Polizei mit 20 Haftbefehlen gesucht. Die Polizei hat Jürgen im Verdacht, im kriminellen Milieu unterwegs zu sein. Stichwort: Geldwäsche und Betrug. Laut seinen Kollegen und seinen Freunden könnte sich Jürgen deswegen ins Ausland, nach Amerika, abgesetzt haben. Neben den 20 Haftbefehlen ist aber nicht nur die Polizei auf der Suche nach dem Automatenkönig. Denn Jürgen hat hohe Geldschulden. Bis zu 6 Millionen Mark soll er seinen Gläubigern schuldig sein. Er könnte sich also wirklich abgesetzt haben, um auch ihnen zu entkommen. Wäre da nicht sein Geldbeutel und sein Ausweis, Die werden nämlich in Jürgens Wagen gefunden, der in Augsburg abgestellt wurde.
Der leitende Staatsanwalt fasst die Sorgen von Jürgens Freunden und Kollegen sowie die ersten Ermittlungen rund um Jürgens plötzliches Verschwinden damals treffend zusammen. Denn er sagt laut einem Artikel damals: Faszinierend, dass ein Mensch verschwindet und sich keiner drum kümmert.
Jürgen, der Automatenkönig, ist seit 1991 in der Nachtclub-Szene aktiv. Er kauft damals eine Disco von Stefan. Auch den Namen haben wir geändert. Stefan ist Sohn eines Kiesunternehmers, 29 Jahre alt und schon jetzt einer der Nachtclub-Geschäftsführer in der Gegend. Schon mit 21 Jahren investiert er sein Geld in Discos und Bistros in der Gegend. Zusammen mit einem weiteren Geschäftspartner namens Marco und einem dritten Bauunternehmer wird richtig viel Geld in Bars und Diskotheken investiert. Aber auch Freizeitzentren und Wohnanlagen bauen sie gemeinsam auf.
Wie viel Macht dieses Trio hat, das zeigt sich auch darin, dass sie in der Gemeindepolitik aktiv sind und sich so schnell die besten Grundstücke für neue Bauvorhaben sichern können. Auch, dass Marco ohne Papiere unterwegs ist, scheint niemanden zu stören. Der Italiener kann Verträge ganz einfach ohne sie abschließen.
Was uns das auch zeigt, die Immobilien- und Nachtclub-Haie scheinen irgendwie unantastbar zu sein. Und so führen sie sich auch auf. Die Männer fahren Luxusautos wie Jaguare, haben schöne Frauen um sich herum und feiern rauschende Partys. Es ist ein Leben wie in Miami Vice, nur in der bayerischen Provinz. Aber sie leben gleichzeitig so sehr über ihren Verhältnissen, dass die Einnahmen aus ihren Objekten nicht hinterherkommen. Es dauert nicht lange und die Discos und Immobilien machen zwar Millionen, aber in Schulden und roten Zahlen. Und diese Schulden haben die Männer auch untereinander.
Als sich der Automatenkönig Jürgen 1991 eine Diskothek von Stefan kauft und so in diese Szene gerät, da schuldet er Stefan direkt einen großen Batzen Geld. Denn auch der Automatenkönig lebt über seinen Verhältnissen. Laut dem leitenden Staatsanwalt gibt es damals für das Problem aber eine einfache Lösung. Er sagt der Taz: Nachdem das Geschäft nicht lief, wurden diese Diskotheken wieder veräußert. Dann ist man dazu übergegangen, diese Discos abzufackeln, um die Versicherungssumme zu kassieren.
Und genau das scheint auch einige Male funktioniert zu haben. Gemeinsam kaufen der Automatenkönig Jürgen und Stefan zum Beispiel eine Diskothek in Sachsen. Kurz nach der Eröffnung und nachdem die Versicherung abgeschlossen ist, steht der Laden komplett in Flammen. 4 Millionen Mark wollen Stefan und der Automatenkönig so kassieren. In den Quellen gibt es unterschiedliche Angaben, ob sie die Summe erhalten haben oder der Versicherer das Geld nicht zahlen wollte. Kurz darauf brennt in Bayern ein geleaster Jaguar. Auch hier wollen die Männer das Geld von der Versicherung zurück.
Die Polizei kann den Versicherungsbetrug offenbar noch nicht nachweisen. Steckt noch in den Ermittlungen oder die Verbrechen fallen im schlimmsten Fall gar nicht auf. Bis dann die Sonderkommission rund um Carlotta wieder auf den Fall stößt. 1993, 2 Jahre nachdem der Automatenkönig in der Gegend flaniert, ist der nämlich plötzlich verschwunden. Es ist das Frühjahr 93, also ein halbes Jahr vor dem Mord an Carlotta. Ein merkwürdiger Zufall. Hat sich Jürgen wegen seiner Schulden abgesetzt? Ist ihm die Polizei vielleicht zu sehr auf die Pelle gerückt oder ist er sogar ins Ausland geflohen? Oder ist ihm doch was zugestoßen?
Werbung. Werbung Ende.
Ein weiterer vermeintlicher Zufall ist auch der Tod von Anja. Denn als die Polizei weiter in der Disco-Szene ermittelt, stoßen sie auf einen merkwürdigen Unfall. Anja ist 1993 an den Folgen eines Brandanschlags gestorben. Die genauen Umstände sind unbekannt, aber interessant ist, dass Anja mal in der Disco Ultrabeat gearbeitet hat und dass sie zeitweise mit Stefan zusammen war, dem Disco-Magnaten aus der Gegend. Anja hat auch in einem von Stefans Läden gearbeitet. Ihr Tod ist wieder ein merkwürdiger Zufall. Hat sie vielleicht von den Versicherungsbetrügereien gewusst? War sie eine Mitwisserin und musste deswegen sterben? Anjas Tod lässt auch das Verschwinden des Automatenkönigs Jürgen in ein neues Licht rücken. Könnte auch der aus dem Weg geräumt worden sein, weil er zu viel wusste?
Während der weiteren Ermittlungen der Sonderkommission kommt auch heraus, dass der Italiener Marco häufiger in der Diskothek Ultrabeat unterwegs ist und dass er bei den dortigen Betreibern sogar Schulden hat. 35.000 Mark hat er sich geliehen. Außerdem stößt die Polizei auf Hinweise von Schutzgelderpressung bei anderen Disco-Besitzern.
Die Ermittlungsakten sind ein großes Durcheinander aus Indizien und Hinweisen auf kriminelle Machenschaften von Disco-Magnat Stefan, Italiener Marco und Automatenkönig Jürgen. Aber haben die drei auch mit dem Mord an Carlotta zu tun? Während die Polizei in der Vergangenheit, also vor allem vor dem 28. August 1993 ermittelt, passieren nach dem Mord an Carlotta weitere merkwürdige Vorfälle.
Ein weiterer Name, der im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Verbrechen in der Disco-Szene auftaucht, ist der eines Hähnchenbraters. Wir nennen ihn Ludwig. Der Unternehmer ist mehrfacher Imbissbudenbesitzer und einer der Geschäftspartner von Stefan. Und es gibt noch mehr Parallelen zu den anderen mutmaßlichen Disco-Verbrechern. Denn Hähnchenbrater Ludwig hat Schulden und er verschwindet im Dezember 1993 spurlos von der Bildfläche. Genau wie auch schon Automatenkönig Jürgen.
Hähnchenbrater Ludwig ist 30 Jahre alt und 4 Monate nach dem Mord an Carlotta einfach spurlos verschwunden. Kollegen und Freunde vermuten, dass der hochverschuldete Hähnchenbrater einfach, wie vielleicht ja auch Automatenkönig Jürgen, das weitergesucht haben könnte und sich in Amerika jetzt ein schönes Leben macht. Wieder ein sehr merkwürdiger Zufall.
Während die Polizei im Hintergrund des Disco-Durcheinanders von Bayern ermittelt, kommt es im Jahr 1994, also ein Jahr nach dem Mord an Carlotta, zu weiteren Verbrechen, die bei der Polizei aktenkundig werden. Da ist zum Beispiel die versuchte Entführung der Kinder eben jenes Bauunternehmers, der mit Disco-Magnat Stefan und Italiener Marco neue Immobilien aufgezogen hat.
Die Polizei ermittelt, dass Marco keine Monatsraten mehr an den Bauunternehmer für eine der Diskotheken zahlt und der Marco deswegen mit einer Räumungsklage loswerden will. Daraufhin versucht jemand, die Kinder des Bauunternehmers zu entführen. Da liegt ja schon der Verdacht nahe, dass Marco dahinter stecken könnte, um Lösegeld zu erpressen und sich gleichzeitig zu rächen. Aber natürlich gibt es keine Beweise, wer genau hinter der geplanten Entführung steckt. Die Details, was damals wie genau passiert ist, wurden leider nicht öffentlich gemacht.
Gleichzeitig haben aber auch Zeugen bei der Polizei ausgesagt, dass besagter Bauunternehmer Marco einmal gebeten haben soll, den Freund seiner Tochter umzubringen. Vermutlich, weil der Bauunternehmer nicht einverstanden war, mit wem seine Tochter eine Beziehung führt. Zu dem Mord kam es zwar nie, aber das zeigt uns mal wieder, was für Geschäftsbeziehungen die Männer untereinander gepflegt haben. Nach dem Motto, gerade profitieren wir voneinander, aber sobald das nicht mehr der Fall ist, lasse ich dich fallen.
Wie eng und vertrauensvoll diese Geschäftsbeziehungen sind, zeigt ein weiterer Eintrag in den Polizeiakten. Im November 1994 soll geplant worden sein, das Auto eines Freundes zu präparieren. So sollte der Freund bei einem Unfall sterben und die Versicherungssumme kassiert werden. Da plant diese Disco-Bande angeblich mal ebenso den Tod eines Freundes. Auch hier sind weitere Details leider unbekannt. Aber offenbar war es wirklich so, dass die Geschäftspartner untereinander Lebensversicherungen auf die jeweils anderen abgeschlossen haben, damit man aus dem Tod des Geschäftspartners bei Gelegenheit noch ein paar Geldscheine abgreifen kann.
Der Vorfall, der das Fass vielleicht zum Überlaufen bringt oder letztendlich die letzten nötigen Indizien liefert, ist eine versuchte Entführung im Sommer 94. Ein Disco-Besitzer aus der Gegend soll nämlich entführt werden. Auch der hat Geschäftsbeziehungen zu Disco-Magnat Stefan. Was genau bei diesem Vorfall passiert ist, das ist leider auch wieder unbekannt. Aber das Ergebnis des Vorfalls ist ein ins Bein angeschossener Disco-Besitzer, der schwer verletzt zur Polizei fliehen kann und einen der mutmaßlichen Täter erkannt hat. Wen genau er erkannt hat, das kann er aber leider nicht genau sagen.
Aber wir vermuten, dass es irgendjemand aus dem Geschäftskreis des Italieners Marco oder von Disco-Magnat Stefan gewesen sein muss. Die zwei, das weiß die Polizei mittlerweile, sind tief in ein kriminelles Netz verwickelt. Ein Netz aus Brandstiftung, Versicherungsbetrug, Erpressung und Entführung, in dem zwei Menschen, Automatenkönig Jürgen und Hähnchenbrater Ludwig, spurlos verschwunden sind.
Die Polizei hat zwar keine handfesten Beweise, dafür aber so viele Indizien aus der Vergangenheit und Gegenwart dieser Disco-Bande gesammelt, dass die Ermittler im Dezember 94, also mehr als ein Jahr nach Carlottas Tod, insgesamt 6 Menschen, unter anderem Stefan und Marco, festnehmen.
Neben den beiden nimmt die Polizei weitere Komplizen fest, befragt sie und steckt sie in Untersuchungshaft. Einer davon gibt der Polizei sogar Insider-Informationen und die entscheidenden Hinweise. Jetzt kommt endlich Licht ins Dunkel, denn erst jetzt kommt wirklich heraus, dass auch der Mord an Carlotta nur ein kleines Puzzleteil in diesem großen Durcheinander aus Verbrechen ist. Als über die Festnahme berichtet wird, verleihen die Medien diesen Disco-Besitzern auch einen eigenen Namen, die Disco-Mafia. Der leitende Staatsanwalt kommentiert das Geschehen wie folgt. Eine solche Brutalität habe ich im Raum Eichach-Dachau nicht für möglich gehalten.
Die Polizei deckt nämlich auf, dass der Italiener Marco gar nicht aus Italien stammt und auch gar nicht Marco heißt. Der Mann kommt ursprünglich aus dem Irak und kann seine Identität jahrelang perfekt verschleiern. Für die Ermittler gilt er als einer der Köpfe der Disco-Mafia, weil Marco, wir nennen ihn aus Verständnisgründen jetzt mal weiter so, zuletzt sogar auch in der italienischen Verbrecherwelt unterwegs gewesen sein soll. Marco soll nämlich als Auftragskiller in Bayern unterwegs gewesen sein und nicht nur Carlotta, sondern auch den Automatenkönig Jürgen und den Hähnchenbrater Ludwig auf dem Gewissen haben.
In den verschiedenen Quellen zu unserem Fall ist unklar, ob Marco die Disco-Mafia bestimmt und als Anführer, eine Zeitung nennt ihn sogar den Paten, selbst Verbrechen begeht oder ob er für andere, zum Beispiel den Disco-Magnaten Stefan, Verbrechen begeht. Laut Aussagen der Komplizen ist Marco jedenfalls bei allem dabei. Bei der Entführung des Disco-Besitzers, dem ins Bein geschossen wird, bei der versuchten Entführung der Kinder des Bauunternehmers und bei den Morden an den Kollegen Jürgen, dem Automatenkönig, und Ludwig, dem Hähnchenbrater.
Der Polizei wird durch die Aussagen der Komplizen schnell klar, dass die Ermittler ein kriminelles Netz bzw. organisierte Kriminalität in der bayerischen Provinz aufgedeckt haben. Nun gilt es, diese Verbrechen auch für einen kommenden Prozess zu beweisen. Und das bedeutet zu erklären, was genau mit den zwei verschwundenen Bandenmitgliedern passiert ist.
Das Schicksal von Hähnchenbrater Ludwig, der im Dezember 1993, 4 Monate nach dem Mord an Carlotta, verschwindet, klärt sich relativ schnell. Durch die Aussagen von Komplizen rückt die Polizei an einem Baggersee an. Dort ist das Betreten verboten. Das Gelände gehört laut Zeitungsartikeln zum Unternehmen des Vaters von Stefan, der ja Kiesgrubenunternehmer ist.
In einem Pumpenhäuschen am Baggersee macht die Polizei unter einer gegossenen Betonplatte eine schreckliche Entdeckung. Sie finden dort nämlich im Januar 95 die verweste Leiche von Ludwig, dem Hähnchenbrater. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass Ludwig mit einem Kopfschuss getötet und dann im Pumpenhäuschen einbetoniert wurde. Die Ermittler müssen seine Leiche mühselig aus dem Beton herausklopfen.
Hingerichtet und einbetoniert, wie in einem Mafia-Film. Die Polizei ermittelt, dass Ludwig bei seinen Komplizen hohe Schulden hatte, die er nicht begleichen konnte. Vielleicht wurde ihm ein Ultimatum gesetzt oder eine Deadline, die er nicht einhalten konnte. Oder wollte der Hähnchenbrater zur Polizei gehen und alles über die Disco-Mafia auspacken? Denn das ist vermutlich der Grund, warum schon vorher der Automatenkönig Jürgen sterben musste. Der wollte zwar nicht freiwillig auspacken, wurde aber mit 20 Haftbefehlen gesucht. Sein Wissen wurde der Disco-Mafia offenbar zu heiß.
Die Suche nach dem Automatenkönig ist schon deutlich schwieriger. Die Polizei sucht nämlich deutlich länger nach ihm und gräbt zum Beispiel tagelang eine Sandgrube in der Gegend um. In einem Zeitungsartikel werden 50 Polizisten mit Pickeln und Schaufeln beschrieben, die in der Sandgrube nach der Leiche des Automatenkönigs suchen. Auch 4 Leichenspürhunde sind im Einsatz und schnüffeln in der Grube in jeder Ecke. Letztendlich geben die Ermittler die Suche dort aber auf. Es gibt verschiedene Hinweise, die die Polizei in einem Waldstück in der Nähe suchen lassen. Und nach 4 Wochen gibt dort schließlich ein Leichenspürhund, Reika, zwischen den Bäumen einen Laut.
Die Polizei vermutet, dass Disco-Magnat Stefan und Ex-Italiener Marco den Automatenkönig an den Badesee gelockt haben, wo später seine Leiche gefunden wird. Die beiden fordern, dass der Geschäftspartner seine Schulden begleicht, was er aber nicht kann. Sie steigen ins Auto und fahren in Richtung Wald. Auf dem Weg dorthin erdrosselt Marco den Automatenkönig im Auto mit seinem Gürtel. Dann halten die beiden an und entsorgen die Leiche im Wald. Dort spürt sie 1995, also 2 Jahre nach seinem Verschwinden, die Hündin Reika auf. Eine Hundertschaft der Polizei trägt den Bereich ab. In einer Tiefe von fast 2 Metern und unter 2 Lagen Zement finden sie den seit 1993 vermissten Jürgen. Auch der Automatenkönig wurde mit Beton übergossen.
Dass Spürhunde Leichen sogar unter einer so dicken Betonschicht erschnüffeln können, das ist schon echt krass. Die Hunde riechen sogar mit Leichen- und Blutgeruch behaftete Orte, auch wenn die Spuren dort entfernt wurden. Spürhunde nehmen sogar Gerüche in Flüssen oder Seen wahr, weil dort Verwesungsgase aufsteigen. Und selbst wenn ein Körper unter Beton begraben ist, dann gibt es oft eben ganz kleine Risse oder Öffnungen, durch die dann Geruchspartikel in die Luft gelangen. Und auch die riechen Hunde, in diesem Fall suchenden Reika.
Das Motiv für den Mord am Automatenkönig ist klar. Die Disco-Mafia wollte verhindern, dass er bei der Polizei aussagt, wo er ja bereits unter Druck stand und mit 20 Haftbefehlen gesucht wurde. Aber warum wurde Carlotta am 28. August 1993 nachts vor der Diskothek Ultrabeat erschossen? Es ist wohl das Tragischste an dieser ganzen Geschichte. Carlotta war ein reines Zufallsopfer. Das Attentat sollte einfach die Konkurrenz im Ultrabeat einschüchtern.
Bevor die Polizei den Verantwortlichen den Prozess machen kann und fast zur gleichen Zeit, als der Automatenkönig im Wald gefunden wird, dann nimmt sich der Ex-Italiener Marco im Gefängnis das Leben. Die Umstände sind nicht ganz klar. Laut Polizei war es Suizid mit einer Plastiktüte. Aber Marco hat sich selbst die Hände auf den Rücken gefesselt, was erstmal ziemlich schwierig klingt. Laut der Staatsanwaltschaft gibt es aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei findet schließlich auch Abschiedsbriefe von Marco, in denen er seinen Komplizen Stefan beschuldigt, für die Morde verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich zu sein.
Der Suizid von Marco sorgt aber für viele Spekulationen. Hat womöglich die Disco-Mafia erneut zugeschlagen? Wie kam Marco sonst im Gefängnis an eine Plastiktüte heran? Wie hat er sich die Hände selbst auf den Rücken gefesselt? Wollte die Disco-Mafia einen weiteren Mitwissenden zum Schweigen bringen? Damals gibt es viele Gerüchte und die wildesten Geschichten.
Und auch für den anstehenden Prozess gegen die Disco-Mafia ist Marcos Suizid tragisch. Denn Fakt ist, dass letztendlich nur noch einem Mitglied der Disco-Mafia der Prozess gemacht werden kann. Denn alle anderen sind mittlerweile tot. Nur Disco-Magnat Stefan ist noch am Leben. Der leitende Staatsanwalt sagt damals: Wir sind uns im Klaren darüber, dass jetzt alles, was nur irgendwie geht, dem Marco in die Schuhe geschoben wird. Denn klar ist, ein Toter, der kann sich nicht mehr verteidigen.
In seinen Abschiedsbriefen hat Marco Stefan ja noch schwer beschuldigt. Dem Disco-Magnat wird im Februar 97, 4 Jahre nach dem Mord an Carlotta, der die ganzen Ermittlungen ins Rollen brachte, der Prozess vor einem Schwurgericht gemacht. Insgesamt geht es um 12 schwere Verbrechen, darunter 3 Morde, diverse Mordversuche, Erpressungen, Brandstiftungen und Betrügereien. Als Motiv nennt der Staatsanwalt vor Gericht unermessliche Habgier. Stefan wollte mit seiner Disco-Mafia die Führung in der Disco- und Nachtclub-Szene der Gegend übernehmen. Und wer gefährlich wurde, der Polizei nahe kam oder zu viele Schulden hatte, wurde einfach beseitigt und einbetoniert.
Es sollen insgesamt 130 Zeugen vernommen und 10 Sachverständige gehört werden. Ein sehr, sehr langer Prozess steht also bevor. Und gleich zu Beginn weist Stefan alles zurück und schiebt Marco die Schuld zu. Der habe die Morde begangen und Stefan habe nur mitgemacht, weil Marco ihn sonst umgebracht hätte. Zeugen sagen aus, Stefan sei bei den Morden gar nicht vor Ort gewesen, aber er soll wohl der Auftraggeber gewesen sein. Stefan schweigt ansonsten hauptsächlich vor Gericht. Er sagt nicht aus, denn angeblich werden er und seine Frau von Unbekannten bedroht.
In einem Artikel der Augsburger Allgemeinen wird ein Tonband beschrieben, das vor Gericht vorgespielt wird. Darauf zu hören sein sollen Marco und Stefan, die den Mord an dem Automatenkönig Jürgen planen. Marco soll gesagt haben, da ist der Tatort und dort ist der Grabort. Woraufhin Stefan geantwortet haben soll, ja, aber naufhauen muss man ihm eine. Was wahrscheinlich so viel heißt wie draufhauen.
Letztendlich gibt es keine klaren Beweise, sondern nur Umstände und Anzeichen, die auf die Schuld von Stefan hindeuten. Es gibt keinen Fingerabdruck von ihm am Tatort. Aber er profitiert von dem Tod der beiden Komplizen. Er hat also ein klares Motiv. Und so sehen es auch die Geschworenen und der Richter. Sie verurteilen Stefan wegen Mordes, Beihilfe, Erpressung, Brandstiftung und versuchten Menschenraubes zu lebenslanger Haft. Der Richter sagt, Stefan hat mit seinen Komplizen höchste Gewaltbereitschaft gezeigt, um zu Geld zu kommen. Das Gericht glaubt, dass zwar Marco als Täter für die 3 Morde verantwortlich ist, aber Stefan alle Verbrechen mitgeplant hat.
Stefan wird 1997 verurteilt und kommt ins Gefängnis. Nach 5 Jahren wird er nach Nordrhein-Westfalen verlegt, Offenbar hat die bayerische Justiz Sicherheitsbedenken. Genaueres teilen die Behörden aber nicht mit. Lebenslang bedeutet in Deutschland ja auch keine lebenslange Strafe bis zum Tod. Wann genau Stefan wieder freigelassen wurde, wissen wir nicht. Aber er ist offenbar nach seiner Haft nach Bayern zurückgekehrt. Wir haben eine Todesanzeige für seinen richtigen Namen auf das Jahr 2022 gefunden. Vermutlich liegt er jetzt auf einem Friedhof wie auch Carlotta. Der leitende Staatsanwalt wird in einer Zeitung so zitiert: Dieses Mädchen, das eine Disco in Dasing besucht hat, wurde mutwillig erschossen, weil die Tätergruppe das Geschäft dieser gutgehenden Disco zum Erliegen bringen wollte. Wer genau Carlotta erschossen hat, ist nicht hundertprozentig geklärt.
Der leitende Staatsanwalt stirbt übrigens 1999, 2 Jahre nach dem Prozess gegen Stefan und die Disco-Mafia. Er hatte einen Autounfall. Und damals wird spekuliert, dass das Auto des Staatsanwalts manipuliert worden sein könnte. Wohl aber im Zusammenhang mit Ermittlungen im Fall einer politischen Spendenaffäre und nicht mit einer rachsüchtigen Disco-Mafia. Letztendlich kommen aber Sachverständige zu dem Ergebnis, dass es keine Spuren für Manipulation am Wagen gibt und der Staatsanwalt wirklich bei einem Unfall gestorben ist. Wieder ein sehr merkwürdiger Zufall.
Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Vielen lieben Dank an Christina für den Fallvorschlag. Und falls ihr noch weitere Fallvorschläge habt, könnt ihr uns die natürlich auch gerne auf Instagram beispielsweise schicken. Da heißen wir Schwarze Akte. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen bei dem Fall, bei den ganzen vielen Namen. Das ist ja so typisch bei Mafia. Wenn ich so Filme gucke, Der Pate oder so, da habe ich auch manchmal Probleme, mitzukommen bei den ganzen Namen. Ansonsten freuen wir uns aber natürlich auch über eine positive Bewertung auf Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.